Guten Morgen, ich begrüße Sie herzlich und zu Beginn werden wir noch gerade still zum Gebet. Jesus Christus, ich danke dir für den heutigen Gottesdienst. Ich danke dir, dürfen wir uns heute hier versammeln und auf dein Wort hören. Und du allein, wie wir es gesungen haben, du weißt, ja, wie jeder Einzelne hier hingekommen ist, was sein Herz bewegt, was vergangene Woche war, was ja, sich alles abgespielt hat. Und danke, dass du allein reden kannst durch dein Wort, dieses kraftvolle Wort, rede du zu uns. Amen. So. Entschuldigung, der hat sich irgendwie runtergefahren. Genau. Kennen Sie folgende Situation? Sie sind unterwegs, Sie beobachten nebenbei Eltern, die ebenfalls mit ihrem quengelnden Kind unterwegs sind. Und Sie sehen und hören kurz genauer hin und nehmen wahr, wie die Eltern den Namen des Kindes laut aussprechen und unmissverständlich einen Appell an das Kind richten. Sie halten kurz inne und denken, habe ich gerade richtig gehört? Wie hieß das liebe Kind? Sie trauen ihren Ohren nicht recht. Doch sofort steigt in ihnen ein Gedanke hoch. Oh weia, wie kann man nur? Wie kann man nur als Eltern dem eigenen Kind so einen skurrilen Namen geben? Denken die lieben Eltern denn gar nicht daran, dass das arme Kind einmal in die Schule muss? Ich denke, Sie kennen die beschriebene Situation. So, und jetzt sollte das auch funktionieren. Wir alle sind vermutlich schon Eltern begegnet, deren Eltern, ja sagen wir mal, ziemlich spezielle oder teilweise eher schon fast absurde Vornamen haben. Eine kleine Auswahl an solch schönen Beispielen von kreativen Eltern habe ich heute mitgenommen. Ich darf euch vorstellen, das ist Schoko Minza. Wurde tatsächlich so genannt in Deutschland. Weiter in Deutschland geboren ist eine Donnertrud, Siebenstern, Rolex, es gibt viele Varianten. Oder in England, passend zum Oberhaupt, zur Queen, wurde ein Kind Queenie genannt. In Europa gibt es aber auch noch andere Varianten. Hippo, ich weiß nicht, ob die Eltern gerade den Film gesehen haben mit dem Hippo oder irgendwas Schokoladiges gegessen haben, Kinder-Hippo. Es gibt aber auch Hashtag oder ja, Ad, ganz viele Sachen. Noch ein bisschen heftiger wird es in Amerika, den USA, die haben noch ein bisschen mehr Fantasie. Da gibt es zum Beispiel den Bronx Mowgli, nach dem Dschungelbuch benannt. Es gibt aber auch die Apple oder Jury, Jedi, If, es gibt alles. Oder eben, ich habe es vorhin schon genannt, die kleine Hashtag, Abkürzung Gartenzaun. Auch in der Bibel finden sich ab und an sehr gewöhnungsbedürftige Namen. Zum Beispiel dieser hier, der Macher Shalal Hashbaz. Was wie ein arabischer Werbeslogan klingt, ist der Name vom zweiten Sohn von Jesaja, dem Propheten im Alten Testament. Er wirkte von ca. 739 bis 686 vor Christus zur Zeit der geteilten Reiche. Auf der folgenden Karte kann man das erkennen. Israel ist da in grün zu sehen und es war damals gespalten in ein Nordreich, Israel, dunkelgrün, und in ein Südreich mit dem Namen Juda, hier hellgrün auf der Karte. Und Jesaja war im Südreich hauptsächlich in der Hauptstadt Jerusalem unterwegs. Und er gab als Prophet die Worte von Gott an die Menschen weiter. Und im Auftrag von Gott nennt er auch seinen zweiten Sohn, eben Macher Shalal Hashbaz. Übersetzt heißt es, raube bald, eile Beute. Alle Kinder von Jesaja hatten Namen auf Anordnung von Gott. Doch Jesajas Söhne, die haben nicht einfach umsonst so seltsame Namen bekommen, sondern ihre Namen haben einem Programm, einem Vorhaben von Gott mit Israel entsprochen. Und im Fall von Macher Shalal Hashbaz war das Programm hinter seinem Vornamen eine warnende Botschaft an das Nordreich Israel und an das Südreich Juda. Raube bald, eile Beute bedeutet ausgesprochen, bald kommt Plünderung und rascher Raub. Und zwar durch die assyrische Kriegsarmee. Noch bevor Jesajas Sohn dann sprechen kann. Und genau so geschah es. Der heutige Bibeltext, den wir gemeinsam anschauen möchten, in Jesaja 9, 1 bis 6, der hat genau diesen geschichtlichen Hintergrund. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Sie können sehr gerne hier vorne mitlesen. Achtung, im Englischen beginnt der Bibeltext in Vers 2 und nicht in Vers 1. Genau. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Auf den ersten Blick ein bisschen verwirrender und komplizierter Bibeltext, aber wir wollen Schritt für Schritt durch den Bibeltext durchgehen. Und ich hoffe, dass Sie mitkommen und dass wir so alles ein bisschen entschlüsseln können. Die Assyrer auf der Karte noch einmal, oben, ganz oben in dunkelblau, die erweiterten durch erfolgreiche Kriegszüge ihr Herrschaftsgebiet immer mehr. Sie eroberten Syrien und anschließend auch weite Gebiete von Israel. Und auch das Südreich Juda wurde immer mehr bedrängt, da die Assyrer mittlerweile am Meer entlang gingen, bis nach Ägypten unten sind sie vorgestoßen. Eine drohende Eroberung konnte der König von Juda nur abwenden durch enorm hohe Tributzahlungen. Also er hat Geld gegeben den assyrischen Herr und König, damit sie ihre Kriegszüge finanzieren konnten. Aber trotzdem kam es andauernd zu Plünderungen im Gebiet von Juda, und durch die ständige Nähe und alle Plünderungen der assyrischen Truppen lebte der König von Juda und sein Volk in ständiger Unsicherheit und großer Angst. Es war für sie nur noch eine Frage der Zeit, bis die Assyrer auch Juda erobern. Die Situation und die Zukunftsaussichten waren sehr düster. Das Land Juda lebte quasi wie so unter einem finsteren Todesschatten und einer drohenden Hand über ihn, die gleich zuschlägt. Und Auge in Auge mit dieser drohenden Eroberung durch die brutale assyrische Armee, da kommt Angst auf, Furcht, Ungewissheit, Unsicherheit. Der mögliche Tod durch die Assyrer wurde fast schon zur Realität. So erdrückend war die Furcht vor diesem großen, herannahenden Feind. Da war keine Freiheit, da war kein Frieden und keine Freude, sondern nur ein Zustand der einengenden Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Wir leben Gott sei Dank nicht in einer solchen drohenden Kriegssituation. Aber bedrückende, finstere Lebensphasen sind uns jedoch sehr wohl bekannt. Bedrohliche Situationen in unserem Alltag können zum Beispiel sein Zukunftsängste als Eltern. Wie kommt es bloß heraus mit meinen Kindern, mit meinen Jugendlichen, mit meinen Teenies? Als ältere Senioren, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Wer sorgt für meine Frau, für meinen Ehepartner? Als Jugendliche werde ich etwas finden, was mir zusagt, ein Beruf? Werde ich jemals einen lieben Ehepartner finden? Das sind Zukunftsängste. Jeder von uns kennt ebenfalls beengende, einnehmende Ereignisse, welchen wir in Schatten bedrohlich über mir stehen und mir fast die Luft nehmen. Das können zum Beispiel Verleumdungen gegen mich sein, am Arbeitsplatz, dass ich mich kaum noch traue, zur Arbeit zu gehen, jeden Morgen, ja, Bauchschmerzen habe, da hinzugehen. Es kann in der Nachbarschaft oder auch in der Schule sein, dass ich nicht mehr gern zum Sportunterricht gehe oder x was. Es kann aber auch sein, dass meine Vertrauen, meine Gutgläubigkeit missbraucht wurden, von jemandem ausgenutzt. Oder vielleicht ist es eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine Versöhnung, die man eigentlich machen sollte, gegenüber meinem Partner oder meiner Familie, oder eine drohende Krankheitsbehandlung, die ansteht, ein Spitalaufenthalt, Krankheitsaufenthalt beim Arzt. Und vor solchen Ereignissen kann ich wie angsterfüllt, wie gelähmt dastehen. Keine guten Aussichten, welche mich wie das Volk Juda schwer belasten und beschäftigen. In meinen Gedanken und Gefühlen nehmen mich diese Situation gefangen. Und es scheint aussichtslos, dunkel, kein Licht, keine Hoffnung. Und mitten in diese tiefsten, beunruhigenden Situationen von beengender Gefangenschaft, Unruhe, Freudlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, hier fängt unser Bibeltext an und spricht folgende Worte. Ich lese noch einmal Vers 1 und 2. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Was für eine freudige Zusage in die bedrohliche, beengte, hoffnungslose, manchmal dunkle Situation von uns, aber auch hier von Volk Juda. Es bleibt nicht für immer finster. Hell leuchtendes Licht durchbricht die Dunkelheit. Der Zustand der einengenden Unterdrückung durch die Assyrer, dieser Zustand von Juda wird durchbrochen mit Freude. Die gute Nachricht für die übrig gebliebenen, Überlebenden im Volk, für den Rest von Juda lautet: Gott bildet aus diesem kleinen Rest von Juda wieder ein zahlreiches Volk. Und durch die verschwundene Bedrohung der Assyrer macht Gott die Freude von Juda wieder groß. So groß wie die Freude über eine gute Ernte. Die meisten von uns sind wahrscheinlich keine Erntearbeiter oder Bauer oder irgendwas, wo man pflücken kann. Aber einige können es vielleicht nachvollziehen, was das für eine Freude ist, wenn es gute Ernte gibt, wenn keine Fruchtfliegen oder irgendwas da war und die Früchte gut sind. So groß ist die Freude. Ja, der Freudenjubel entspricht einer überschwänglichen Siegesfreude. Eine Siegesfreude von Soldaten, wenn sie die eroberte Beute des Feindes unter sich verteilen. Die gute Nachricht für uns lautet: bedrohliche und beengende Situationen oder Ereignisse, die erfährt jeder von uns. Doch Gott scheint in mein Leben hinein. Egal, ob ich es wahrnehme oder nicht. Er durchbricht, was mich bedrückt. Es ist eine Tatsache. Durch Jesus Christus sind die drohenden Todesschatten von Gott selbst durchbrochen worden. Ich muss mich nicht mehr einschüchtern lassen oder einnehmen lassen, zum Beispiel von Zukunftsängsten oder eben Verleumdungen. Die bedrohliche Dunkelheit liegt durch Jesus hinter uns. Vor uns leuchtet ein großes, helles Licht. Es ist Freiheit, Frieden und große Freude, die mit Jesus hier ist. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme das, also sprich Freiheit, Frieden und Freude, in meinem Leben nicht immer richtig wahr. Und manchmal bedrückt mich das. Da kommen dann Fragen auf wie: warum erlebe ich diese Freiheit, der Frieden und die Freude, die da sind mit Jesus Christus, wieso erlebe ich das so wenig? Ist etwas falsch mit mir, mit meinem Glauben an Jesus Christus? So gehen dann die Gedanken. Was ist, wenn ich das so fühle, wenn ich das so empfinde, wahrnehme? Wie soll ich da vorgehen, damit umgehen? Als erstes ist es sicherlich wichtig, manchmal solchen Gedanken auch nachzugehen. Nicht zu lange zu verweilen, aber nachzugehen. Die feine Stimme des Heiligen Geistes will mir möglicherweise aufzeigen, woher so ein Empfinden kommt. Vielleicht kommt es zum Beispiel daher, dass ich Jesus Christus seine Freiheit, Frieden und Freude manchmal am falschen Platz suche. Stürze ich mich zum Beispiel morgens direkt in meine Arbeit, beantworte möglichst alle geschäftlichen Handynachrichten noch im Bett, oder suche ich zuerst Ruhe bei Jesus? Oder nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo suchst du deine Freude und deinen inneren Frieden? Zum Beispiel nur vor dem Fernseher mit der Lieblingsserie. Aufpassen, ich sage nicht, Freizeitaktivitäten sind falsch. Die können uns auch Freude geben und Gott hat uns auch viel gegeben, dass wir uns bewegen können, Sport machen, was auch immer. Aber es geht darum, wo suche ich letztendlich vor allem anderen meine Freiheit, mein Frieden und meine Freude. Am wichtigsten soll uns Jesus Christus und die beständige Nähe bei ihm sein. Ich bin überzeugt, in Abhängigkeit und Nähe zu ihm erleben wir größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude. Mehr als irgendwo sonst. Das andere ist immer zeitlich begrenzt. Als zweites heißt es sicher nicht, wenn ich so fühle oder empfinde, dass die Freiheit, der Frieden und die Freude gar nicht da sind, dass es sie nicht gibt. Das stimmt nicht. Jesus Christus hat es geschenkt und nicht zurückgenommen. So wie das Volk Juda wohl damals dachte, können auch wir hoffnungsvoll wissen, gerade die Freude ist vielleicht durch vielerlei Umstände momentan in meinem Leben nicht wahrzunehmen. Aber Gott macht meine Freude wieder groß, auch wenn ich sie momentan nicht spüre oder wahrnehme. Gott macht meine Freude wieder so groß, obwohl ein Krankheitsbesuch beim Arzt ansteht. Gott macht meine Freude wieder groß, obwohl mich die ganze Zukunftsplanung beschäftigt. Ich möchte es uns zusprechen. Gott macht deine Freude wieder groß, egal welche Umstände bedrücken oder wie du deine eigene Situation momentan wahrnimmst. Jesus Christus gibt dir bzw. hat dir größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude geschenkt. Jesaja, der verrät den Übriggebliebenen von Juda in Vers 3 den Grund, warum ihre Freude so groß sein wird. Ich lese auch diese zwei Verse kurz noch einmal, damit wir sie wieder im Kopf haben. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibes wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Gott macht die Freude von Juda mit der Befreiung von der Unterdrückung durch die Assyrer wieder groß. Die immer wiederkehrenden Plünderungen, die lasteten schwer auf der Schulter von Juda. Auch die ständigen hohen Tributzahlungen, die trieben die Unterdrückung von diesen Assyrern auf ein unerträgliches Maß. Die Befreiung aus dieser Abhängigkeit war definitiv eine Freude. Befreit werden kann jedoch nur ein Rest, ein Überrest. Und darum nennt Jesaja hier in Vers 3 auch den Vergleich mit Gideon. Im Kampf gegen die Unterdrückung durch die Midianiter hatte Gideon schlussendlich, ich habe, glaube ich, schon mal darüber gepredigt, hatte Gideon nur ein kleines Heer noch übrig von 300 Soldaten. Und mit diesen realisierte Gott die Befreiung von den Midianitern. Man kann es nachlesen in Richter 7, dort steht diese Geschichte. Sind wir uns bewusst, dass wir an der Befreiung Anteil haben? Nicht an der Befreiung von den Assyrern, sondern an der endgültigen Befreiung in Jesus Christus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung sind wir befreit aus der Kontrolle, aus dem Herrschaftsbereich des Feindes, von Satan, vom Teufel. Unsere Freude, die Freude von uns Christen, ist jetzt schon groß. Wir sind befreit von der Herrschaft des Bösen. Total befreit von seiner Abhängigkeit, auch wenn wir das manchmal nicht so fühlen. Er hat keinen Anspruch mehr auf dich, auf mich, auf uns. Keine Macht mehr über uns. Das können wir gar nicht recht erfassen. Es ist derart gewaltig. Freuen wir uns über dieses große Vorrecht in Jesus Christus ein Befreiter zu sein. Und vergessen wir nicht immer wieder daran, uns zu erinnern, wie wir es zum Beispiel regelmäßig mit dem Abendmahl tun. Wir erinnern uns daran, Jesus Christus gebührt unsere Ehre für seine Befreiung von uns aus dem dunklen Todesschatten ans Licht. Danke, Jesus Christus, für deinen Sieg über den Tod und damit auch über die Herrschaft vom Bösen. Danke schenkst du uns damit größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude. Unsere Befreiung war möglich durch die Erlösungstat von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. zur Befreiung Judas von den Assyrern zu Jesajas Zeit war eine Vernichtung aller Kriegsgegenstände, Geräte nötig, wie es hier in Vers 4 beschrieben wird. Hier wird detailliert beschrieben, dass jeder getragene Stiefel von jedem Soldaten und sogar jeder auf dem Schlachtfeld liegende Mantel vom Feuer verzehrt wird. Und das ist dabei ein Indiz für die totale Vernichtung der assyrischen Streitmacht. Erst durch die Entziehung von jeglicher militärischer Möglichkeit von Assyrien, Juda zu unterdrücken, erst dadurch wird Befreiung für den Überrest möglich. Letztendlich wusste Jesaja von Gott geleitet aber, dass es für die Übriggebliebenen nicht nur um die irdische Freiheit aus der Hand der Assyrer geht, sondern wie bereits gesehen ebenfalls um ihre Erlösung aus dem Machtbereich von Satan. Das lesen wir in den Versen 5 und 6. Ich lese auch diese Verse kurz noch einmal. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Größtmögliche Freude, absolute Freiheit, echte Befreiung und ewig anhaltender Friede ist Tatsache geworden, weil ein starker Herrscher auf die Welt kam. Er kam schwach, aber war der stärkste Herrscher, den es je gegeben hat. Kein normales Menschenkind kann solche Bedingungen schaffen und auf keinen Menschen treffen diese Namensbezeichnungen am Schluss von Vers 5 zu. Der vorliegende Vers spricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der als Kind in Bethlehem zur Welt kam und vorherbestimmt ist zu herrschen in aller Ewigkeit. Nur Jesus kann den Überrest Judas tatsächlich und bleibend helfen. Und nur Jesus allein kann auch uns wirklich bleibend helfen. Er ist für uns Menschen der unfassbare Wunderbare. Er ist der Ratgeber und Berater, stets zu meinem Besten. In seiner Funktion als überragender und siegreicher Heldengott schenkt er Hoffnung und Sicherheit. Als ewiger väterlicher Versorger steht er dir liebevoll zur Seite und als Fürst schafft er Frieden über allem, das uns stören will. Wow, welch unbegreifliche Unterstützung uns hier zur Seite steht. Ich wünsche uns, dass wir sie täglich in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel, indem wir Zeit nehmen mit Jesus. Zwischendurch im Arbeitsberg, im tiefsten Arbeitsberg, eine kurze Pause, Auszeit von ein paar Minuten nehmen, zum Fenster hinaussehen, unseren Blick in die Ferne gleiten lassen und in der kurzen Stille enorm dankbar werden für unser Leben mit Jesus. Danke ihm. Größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude ist bei Jesus Christus zu finden. Und du, genau du, durftest sie finden. Jesus Christus ist der Überragende. Er verschafft dir größte Freude. Er schuf für dich den befreienden Ausweg und er allein gibt dir andauernd Frieden, durch welche Finsternis du auch immer gehst. Was für ein großes Glücksgefühl. Mitten im Trubel sagen zu können,
da ist viel, was mich beschäftigt, viel, was mich bedrückt, viel, was ich nicht verstehe, aber der souveräne, überragende Sohn Gottes trägt mich hindurch. Allein diese Gewissheit gibt mir schon Freude. Vielleicht nicht mit einem Lächeln, aber eine innerliche, tiefe Freude. Es gibt mir Entlastung, eben Freiheit und Frieden, einen tiefen Frieden in mein Herz. Die Tatsache, dass wir im Glauben und Vertrauen auf Jesus versuchen zu leben, zeigt, dass wir seine Nachfolger sind. Menschen, welche die Befreiung aus der Dunkelheit der Sünde ans Licht der Gnade, diesen Herrschaftswechsel zur endgültigen Freiheit, Frieden und Freude erlebt haben. Damit sind wir Teilhaber an der von Jesus aufgerichteten Friedensherrschaft, wie wir sie in Vers 6 sehen. Jesus Christus wurde als Mensch geboren und erweist sich damit als das, was er ist und wie er genannt wird, um seine Herrschaft zu einer ewigen Friedensherrschaft aufzurichten. Jesus ist der rechtmäßige Thronerbe von David, respektive vom David-Bund. Man kann das nachlesen in 2. Samuel 7. Und damit schafft Jesus eine sich immer weiter ausbreitende Herrschaft und endloser Frieden. Als Grundlage und Bestand für sein Friedensreich gibt er Recht. Dieses Recht, das spricht er und ordnet er an. Und er gibt Gerechtigkeit, die er selbst ausübt, aber auch auf seine Mitherrscher, uns und die weltweite Gemeinde von Christen überträgt. Diese ewige Friedensherrschaft ist jetzt schon geistlich Tatsache und die Realität unseres Glaubens, unserer Hoffnung. Doch der von Liebe glühende und verzehrende Eifer von Gott garantiert uns eine künftige, reale Verwirklichung seiner Königsherrschaft. Im Warten auf diese wunderbare Nähe und Gemeinschaft mit Gott selbst wollen wir Jesus Christus als den Überragenden und seine angefangene Friedensherrschaft allen bekannt machen. Die Menschen in unserem Umfeld sollen wissen, wer ihnen die größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude gibt. Sie sollen wissen, dass Jesus Christus sie beschenkt hat. Sie müssen es nur noch in Empfang nehmen. Um es ihnen zu sagen, nehmen wir auch immer wieder selbst die Freiheit und den Frieden und die Freude, die Jesus Christus uns gibt, in Anspruch. Denn hier liegt ein tiefer Zusammenhang. Erst was bei mir selbst zu einer tieferen Überzeugung wurde oder werden kann, kann dann auch andere erreichen, indem ich von Herzen authentisch ihnen darüber berichte. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und das ist eine Herausforderung an mich, an uns, die größtmögliche Freiheit, den Frieden und die Freude steht mir durch Jesus Christus zur Verfügung. Nehme ich sie auch in Empfang? Jesus will sie mir geben. Streben wir danach, damit unsere Freiheit, unser Frieden und unsere Freude in Jesus Christus ansteckend wird für andere. Neben Macher Shalal Hashbaz hatte Jesaja noch einen zweiten Sohn. Also es war nicht sein zweiter Sohn, es war sein erster Sohn. Und der hatte den Namen Sher-Jashub. Das bedeutet übersetzt, ein Überrest kehrt um. Umkehr zu Jesus Christus ist noch möglich. Und das ist unsere geniale Botschaft. Und sie soll unser Reden sein, unsere Haltung im Alltag. Auch mitten im Alltagsstress gegenüber meinen Arbeitskollegen oder meinen Freundinnen, meinen Schulkollegen kann ich das bekennen. Denn viele Menschen wissen noch wenig von Jesus. Jesus Christus schenkt dir größtmögliche Freiheit, Frieden und Freude dazu. Mit dem Buchstaben F möchte ich schließen. Besser gesagt mit dreimal F. Für Freiheit, Frieden und Freude. Jesus Christus schenkte dir größtmögliche Freiheit durch die Erlösung aus dem Herrschaftsbereich des Bösen. Jesus Christus schenkt dir größtmöglichen Frieden heute in deine vielleicht bedrohliche oder beengende Lebenssituation. Und Jesus Christus schenkt dir größtmögliche Freude durch dein Teilhaben, Mitherrschen an seiner sich immer weiter ausbreiteten ewigen Friedensherrschaft. Amen. Ich möchte schließen mit Gebet. Jesus Christus, danke, dass du uns Frieden, Freude, Freiheit schenkst. Du hast es für alle Menschen bereitet. Und ich danke dir, dass ja aus reiner Gnade ich das finden durfte. Das ist ein noch viel größeres Geschenk. Und ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen, die hier draußen Freiheit, Freude, Frieden suchen, dass sie das finden bei dir. Jesus Christus, du weißt um jeden, der hier ist, welche Situationen auch immer hier sind, ob wir deinen Frieden, Freude und Freiheit spüren oder nicht. Es ist da und ich bitte dich, dass du begegnest gerade heute und auch in der kommenden Woche, dass du denjenigen, die hoffnungslos sind und denken, ja, da ist das irgendwie nicht, dass du ihnen das zeigst, dass es hier ist und dass du ihnen begegnest. Danke, segnest du diesen Tag noch und schenkst auch Freude in der Gemeinschaft miteinander. Amen.